Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde.
Im Jahr 2007 war ich wahrscheinlich mit meinem Examen an der Uni so beschäftigt, dass ich eine echte Revolution verpasst habe. Ich habe die tatsächlich verpasst, denn in diesem Jahr brachte Steve Jobs das erste iPhone auf den Markt. Vielleicht habe ich es auch deswegen verpasst, weil wir es uns als Studenten nie hätten leisten können. Und 2007 war auch das Jahr, in dem Facebook für jeden zugänglich wurde, der eine E-Mail-Adresse hatte. Es war das Jahr, in dem eine Microblogging-App namens Twitter zu einer eigenen Plattform wurde. Es war das Jahr, in dem die Cloud zusammen mit dem App Store eingeführt wurde. Und es war das Jahr, in dem Intel von Silizium zu Metallchips wechselte. Man kann deshalb sagen, 2007 ist das offizielle Startdatum des digitalen Zeitalters. Und unsere Welt hat sich seitdem radikal verändert. Vor nicht allzu langer Zeit hatte noch niemand von uns ein Smartphone oder einen WLAN-Zugang. Und jetzt können wir uns ein Leben ohne all das überhaupt nicht mehr vorstellen. Und allein das Internet hat die Welt fundamental verändert. Und zwar nicht nur zum Besseren. Es verringert unseren IQ oder zumindest unsere Fähigkeit, aufmerksam zu sein. Das mit dem IQ, das ist noch ein bisschen umstritten, je nachdem, welche Forscher man fragt. Das mit der Aufmerksamkeit ist unumstritten. Und das Smartphone, das hat das Internet zugleich in unsere Hosentasche gebracht. Und das Time Magazine hat es bereits 2016 als das einflussreichste Einzelgerät aller Zeiten bezeichnet. Und mit unseren Handys ist ja praktisch das gesamte Leben direkt erfassbar und mitteilbar. Eine vor 5 Jahren durchgeführte Studie ergab, dass der durchschnittliche iPhone-Benutzer sein Telefon 2617 Mal pro Tag berührt. 2617 Mal, und zwar insgesamt 2,5 Stunden lang an seinem Smartphone ist, verteilt auf 76 Sitzungen. Eine andere Studie über Millennials ergab doppelt so hohe Zahlen. Und die meisten Befragten, die lagen übrigens mit ihren Schätzungen ihrer eigenen Smartphone-Zeit weit daneben. Total unterschätzt. Die scheinbar so kurzen Momente am Handy, die summieren sich zu einer enormen Menge an Zeit. Und es sind genau solche kleinen Momente. Eine SMS hier, ein Scrollen durch Instagram dort, ein schnelles Überfliegen von E-Mails, mal so ein bisschen im Internet herumsurfen. Und das ist kein Wunder, denn der Gedankengang bei der Entwicklung all dieser Apps ist, wie können wir bei unseren Usern so viel Zeit und bewusste Aufmerksamkeit wie möglich besetzen? Mark Sayers nennt das digitalen Kapitalismus. Andere nennen es Aufmerksamkeitsökonomie. Wie auch immer man das nennt, ein Unternehmen bekommt dein Geld, wenn es deine Aufmerksamkeit bekommt. Und auch nur dann. Und hier gibt es einen, wie ich finde, ziemlich erschreckenden Trend. Denn unsere Aufmerksamkeitsspanne, die sinkt von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2000, also vor der digitalen Revolution, lag die bei 12 Sekunden. Wir hatten also nicht gerade viel Spielraum. Aber seither ist sie auf 8 Sekunden gesunken. Zum Vergleich, ein Goldfisch hat eine Aufmerksamkeit von 9 Sekunden. Ihr habt richtig gehört, wir verlieren gegen Goldfische. Und die Aussichten sind nicht gut für uns. Und dazu kommt, dass digitale Leser naturgemäß zu schnell lesen, weil man eben nur noch die Texte überfliegt und irgendwie versucht mitzuhalten mit der Informationsflut, die so auf unsere Handys einströmt. Mit einem gedruckten Buch in der Hand lesen wir dagegen automatisch langsamer. Wir lesen da eher mit einer Geschwindigkeit, in der wir das Gelesene nicht nur erfassen, sondern uns auch besser einprägen können. Das digitale Zeitalter hetzt uns und es zerstreut unsere Konzentration in Millionen von kleinen Bruchstücken. Es gibt buchstäblich tausende von Apps und Geräten, die genau dafür entwickelt worden, absichtlich, um deine Aufmerksamkeit zu binden, vielleicht sogar zu stehlen, deinen Seelenfrieden und auch dein Geld. Denn dein Handy arbeitet eigentlich nicht für dich. Ja, du hast dafür bezahlt, aber es arbeitet für ein milliardenschweres Unternehmen in Kalifornien und nicht für dich. James Williams bezeichnete die Tech-Industrie als die größte, am meisten standardisierte und zentralisierte Form der Aufmerksamkeitssteuerung in der Geschichte der Menschheit. Und die Microsoft-Forscherin Linda Stone nennt kontinuierliche, partielle Aufmerksamkeit unsere neue Normalität. Und es besteht ja kein Zweifel daran, dass unser Leben hochgradig zerstreuter ist, wenn wir mit Klingeln, Vibrieren, Piepsen und Textbotschaften bombardiert werden. Und da leben wir tatsächlich mit einem virtuellen Paralleluniversum, einem Universum, das letztlich unsere ganze Zeit beanspruchen kann und dem keine Grenzen gesetzt sind. Was geschieht, wenn wir in ständiger Unruhe und süchtig nach ständigen visuellen Reizen sind? Die meisten von uns werden sich nicht mal eingestehen, dass sie überhaupt ein Problem haben. Und Psychologen weisen darauf hin, dass die Beziehung der großen Mehrheit der Menschheit zu ihren Handys zumindest in die Kategorie Zwang fällt. Wir müssen die neueste SMS abrufen, auf Instagram klicken oder die E-Mail öffnen und so weiter. Aber viele haben diesen Zustand inzwischen längst hinter sich und sind regelrecht süchtig. Und wenn du glaubst, du bist eine Ausnahme von der Regel, dann beweis es doch einfach, schalt dein Handy mal 24 Stunden aus. Nur einen Tag und nenne das einen digitalen Sabbat. Versuch so lange durchzuhalten, ohne dem Drang nachzugeben, das Handy wieder in die Hand zu nehmen oder ohne dich vor neurobiologischem Entzug schweißgebadet und mit klappernden Zähnen auf den Boden zu winden. Ich weiß nicht, ob mal jemand den Film, war das 1000 Dinge oder 100 Dinge gesehen hat? Waren es 1000? 100? 100, ne? Genau. Sehr, sehr spannende Szenen, wo es um den Handyentzug geht. Und dabei geht es mir überhaupt nicht darum, für eine fortschrittsfeindliche Rückkehr zu einer mythischen, vordigitalen Utopie zu plädieren. Mal Hand aufs Herz, kannst du dir ein Leben ohne Google Maps vorstellen? Also einige vielleicht schon, aber ich kann mir das nicht mehr vorstellen, ja? Das wäre schrecklich, ja? Aber wir reden ständig so über die Vorteile des modernen digitalen Zeitalters und davon gibt es sehr viele und die Mädels haben es uns gerade vor Augen geführt, aber wir sagen selten was über die Nachteile. Also muss der alte Knacker ran und muss den nochmal vor Augen führen. Neil Postman, er ist noch ein bisschen älter als ich, ein prophetischer Denker, der seiner Zeit weit voraus war, der hat schon vor 30 Jahren gesagt, die Technik darf niemals Teil der natürlichen Ordnung der Dinge werden. Jede Technologie, von einem IQ-Test über ein Auto bis hin zu einem Fernsehgerät oder einem Computer, ist ein Produkt eines bestimmten wirtschaftlichen und politischen Kontextes und trägt ein Programm, eine Agenda und eine Philosophie in sich, die lebensfördernd sein könnte oder auch nicht. Und die daher genaue Prüfung, Kritik und Kontrolle erfordern. Und deswegen denke ich, dass es auch klug ist und gesund ist, ein gesundes Misstrauen gegenüber Technologie zu pflegen. Technologischer und sogar wirtschaftlicher Fortschritt, die sind nicht unbedingt immer mit menschlichem Fortschritt gleichzusetzen. Nur weil irgendwas neuer und schneller ist, ist es noch nicht besser. Und was wie Fortschritt aussieht, ist manchmal Rückschritt mit einem bestimmten Ziel. Andere werden reich und du wirst abgelenkt und vielleicht sogar süchtig. Zumindest die Älteren von uns können sich noch daran erinnern, es gab mal eine Zeit, da war das Leben viel, viel langsamer. Es gab keine Autos, die man fahren musste. Gut, daran kann sich wahrscheinlich niemand mehr von uns erinnern. Keine Flugzeuge, die man erwischen musste, keine ständigen Benachrichtigungsströme auf unseren Handys, keine Abgründe von Unterhaltungsoptionen in unseren Warteschlangen. Und es ist sehr leicht, unser heutiges Lebenstempo für normal zu halten, aber das ist es nicht. Nach Jahrtausenden der langsamen, allmählichen Beschleunigung hat die schiere Geschwindigkeit unserer Kultur in den letzten Jahrzehnten einen exponentiell wachsenden Wahnzustand erreicht. Und er macht auch vielen zu schaffen. Und was machen all diese Ablenkung, die Sucht und das Tempo des Lebens mit unserer Seele? Und dann gibt es noch das, was Wissenschaftler den anonymen Zorn nennen. Auf dem Bildschirm, da werden wir viel leichter zornig auf andere als in der persönlichen Begegnung. Online-Aggression ist ein riesiges Problem unserer Zeit. Unserem Tippdaumen fehlt jede Empathie, wenn wir keine echten Gesichter vor uns haben. Und mit Hilfe von Social Media können wir Menschen heute effektiver schädigen, beschämen und stigmatisieren als je zuvor in der Weltgeschichte. Und mein Handy, das kann mich zwar mit sehr vielen Menschen verbinden, doch es trennt mich oft genug auch vom realen Leben. Vielleicht gerade dann, wenn ich am dringendsten gebraucht werde. Im digitalen Zeitalter können weit entfernte Leute und Dinge unsere Aufmerksamkeit verlangen und uns blind machen für die wirklichen Nöte in unserer Nähe. Wie gehen wir jetzt damit um? Damit ich vielleicht nicht ganz so der Spielverderber bin. Ich bin in der Bibel auf spannende Worte gestoßen, die uns hier vielleicht weiterbringen und auf einen guten Weg weisen können. Timon hat es vorhin schon vorgelesen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leib und mit eurem Geist, die Gott gehören. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Paulus hat das vor fast 2000 Jahren in einem Brief aufgeschrieben. Okay, damals gab es noch keine Handys, aber ich glaube, man kann das auf den Gebrauch sehr vieler Dinge beziehen, also auch auf den von Handys. Handys an sich sind nichts Schlechtes. Nein, das sind sie nicht. Sie sind wunderbare Diener, aber sie können zugleich furchtbare Herren sein. Ein Handy zu verfluchen, das wäre genauso daneben, wie es anzubeten. Und der Königsweg besteht irgendwie darin, es mit Weisheit zu nutzen. Und zwar so, dass es unser Staunen vertieft und dass es uns mehr mit dem echten Leben verbindet. Und die entscheidende Frage dabei ist, lebst du oder wirst du gelebt? Nutzt du dein Handy oder wirst du von ihm benutzt? Heißt es, ich und mein Handy? Und da stehe ich vorne dran als jemand, der es auch einordnet, der es kontrolliert, der ihm Grenzen setzt und so weiter und so fort. Oder heißt es mein Handy und dann irgendwie noch ich? Denn Technik ist pragmatisch. Technik fragt nicht nach dem Warum, sondern sie fragt nur nach dem Wie. Und deshalb müssen wir uns selbst fragen, welche Technik dient unseren Zielen? Und was sind überhaupt unsere Ziele? Und ich glaube, wir brauchen eine neue Selbstdisziplin im Leben. Geboren aus geordneten Prioritäten und gestärkt von einer neuen Freiheit, die uns Jesus Christus schenkt. Mein Handy kann nicht erklären, warum ich existiere. Es kann keinen Sinn vermitteln. Es kann mir nicht zeigen, wann ich mich im Leben verrannt habe. Es kann auch meine Prioritäten nicht ordnen und mir nicht sagen, welche Entscheidung moralisch richtig ist. Und als Christ hoffe ich keine Erlösung durch Technik, aber ich nütze sie natürlich gern für bestimmte Zwecke. Und wie man sieht, wir nutzen sie ja auch, wir nutzen sie bei Konfiserie, wir nutzen sie in unserer Gemeinde und es ist gut, dass wir sie nutzen können. Zum Abschluss noch einige Fragen, einfach zum Mitnehmen, zur persönlichen Selbstprüfung. Zeigt dir dein Handyverhalten, dass du süchtig bist nach zeitraubenden Vergnügungen und Zerstreuung? Zeigt dir dein Handyverhalten ein zwanghaftes Verlangen danach, wahrgenommen und anerkannt zu werden? Hält dich dein Handyverhalten von echter Gemeinschaft mit Gott und auch von echter analoger Gemeinschaft mit anderen ab? Dient dein Handyverhalten dem, was für dich notwendig und für andere nützlich ist? auch hier in diesem Bereich will unser Glaube konkret werden. Rede mit Gott darüber und bete dafür, wenn du Veränderung brauchst. Amen.